Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Es begrüßt die Annette Riedl zu einem Gespräch mit Undine Zimmer. Autorin, Mitarbeiterin in einer Behörde, 39 Jahre alt, Unterschichtenkind, wie sie sich selbst nennt. Vater und Mutter sind Langzeitarbeitslose und darüber hat sie vor einigen Jahren ein Buch geschrieben über ihr Leben als Kind von Sozialhilfeempfängerin, Hartz IV, wie man heute sagt. Das Buch hat den sehr schönen Titel »Nicht von schlechten Eltern«. Das lässt vermuten, Frau Zimmer, dass das Buch jetzt nicht unbedingt eine bitterböse Anklage gegen die Eltern ist. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Schwachstellen und Schwächen in den Biografien von Vater und Mutter eine Rolle spielen in dem Buch. Fanden die das Buchprojekt trotzdem gut?
Ja, also erstmals ist überhaupt keine Anklage. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine Liebeserklärung an meine Eltern, sind die Helden. Ich versuche ihnen da so ein bisschen den Respekt zurückzugeben, die Anerkennung zu geben, die sie ja in der Gesellschaft, sage ich mal, nach dem Leistungsmaßstab nicht bekommen. Und es war natürlich ein bisschen ein empfindliches Thema, aber beide Eltern haben mich sehr unterstützt und ich glaube, sie sind auch stolz auf das Buch.
Hat sich die Beziehung über die Arbeit an dem Buch verändert?
Ja, so ein Buch ist ja sowieso immer so ein bisschen wie Familientherapie, wenn man dann sowieso noch über die eigene schreibt. Wir konnten sehr viel offener über Dinge sprechen, die sonst nie Thema waren. Also ich habe dann Fragen gestellt und meine Eltern haben mir auch geantwortet und auch den Rest der Familie hat so ein bisschen mit einbezogen und das war sehr, sehr schön. Ich glaube, für meine Eltern so ein bisschen so eine Erleichterung, weil sie das Gefühl hatten, ich verstehe ihre Situation und sie ja doch oft das Gefühl hatten, einfach nicht genug leisten, machen zu können. Es war so ein bisschen wie so ein Aufatmen tatsächlich.
Haben die tatsächlich auch an dem Buch in gewisser Weise ein bisschen mitgeschrieben?
Ja. Also ich habe natürlich geschrieben, es ist meine Stimme, es ist auch meine manchmal etwas ungerechte Perspektive des Kindes. Das Recht nehme ich mir vor. Bei mir war ganz, ganz wichtig, dass ich nicht, wie eben in vielen Reportagen, von oben komme und über meine Eltern schreibe, sondern so nah wie möglich an ihren Stimmen, an ihren Empfindungen dran bin und versuche, die weiterzutragen, dass sie fast selber sprechen können.
Also dann reden wir über Kinderperspektiven, über Alltagshelden, über den Wert von Bildung und die Liebe zur Literatur, aber auch über Demütigungen, Erfolgserlebnisse, über Auf- und Umstiege und die hartnäckige Angst vorm Abstieg in der kommenden Stunde mit Undine Zimmer. Vielleicht habe ich mir überlegt, kommen wir Ihnen und dem, was Ihr Leben ausmacht, am besten näher, wenn wir uns nach dem schönen alten Sprichwort richten, Nomen est Omen. Ein bisschen schlapp übersetzt, der Name ist Programm. Undine, so wie sie heißen, ist eine mythologische Figur, die als weiblicher Wassergeist zwischen den Welten lebt. Nicht wirklich zu Hause auf dem Land, nicht wirklich zu Hause im Wasser. Übrigens auch kein Leben mit Happy End. Sind Sie in gewisser Weise tatsächlich so eine Undine?
Ja, würde ich schon sagen. Also es war ganz schön, da hat die Geschichte gepasst, da kann man ja Stunden drüber reden, gibt es auch ganz viele Motive, kann man auch eben aus Klassenperspektive lesen. Die Undine ist ja so ein eigentlich unzivilisierter Naturgeist, Mensch, der dann da an den König des Hofes kommt und irgendwie einfach immer nicht reinpasst. Ne? Sie kann nicht mit dem Besteck umgehen, sie wird dieses ganze Habitus-Thema, was man ja auch in den Sozialwissenschaften hat, kann man da sehr schön dran illustrieren. Und tatsächlich ist das ja auch was auf mein Leben eigentlich gut passt als Beschreibung. Ich komme aus einer Familie mit wenig Ressourcen. Wir haben aber diese Liebe zur Bildung immer gehabt, das Lesen, Lesen, was weiß ich, was einfach geistige Betätigung ist, was meine Mutter mir mitgegeben hat. Also von daher passe ich da so ein bisschen in so eine intellektuellere Welt, habe auch Zugang zu vielen Dingen, bin aber da doch gleichzeitig immer wieder auch ein Fremdkörper. Und das spiegelt sich doch immer wieder durch. Man merkt irgendwie, dass man aus einer anderen Normalität kommt und ständig da auch wechselt und immer wieder austarieren muss innerlich.
Warum haben Ihnen denn Ihre Eltern diesen Namen gegeben? Fanden die einfach, dass der einen schönen Klang hatten? Oder wussten Sie um diese Figur, um diese mythologische?
Ja, das ist die Schuld meiner Mutter. Und so richtig dankbar bin ich auch erst, seitdem ich vielleicht 18, 19 bin. Vorher war das natürlich.
Das ist kein
immer
einfacher Name für
ein junges Mädel. Nee, ist nicht einfach. Nee, auf dem Spielplatz, wie heißt du? Undine, wie? Udine, Uldine, da gibt's alles Mögliche. Und bis heute wird immer gern das N vergessen und ich mit der Stadt in Italien verwechselt. Aber irgendwann war es dann natürlich ziemlich cool, einen Namen zu haben, den sonst kein anderer hat. Und natürlich kannte meine Mutter die Geschichte. Also ihr hat gerade diese Verbindung zu den Elementargeistern in dieser Figur so gut gefallen und wahrscheinlich auch der Klang. Also es ist ja eine Erzählung von Friedrich de la Motte Fouquet, die sie auch kannte zu der Zeit.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie, was diese Zwischenwelten angeht, immer irgendwo, wie Sie es auch eben angedeutet haben, Sie waren nicht wirklich Teil der intellektuellen Szene, Sie gehörten auch nicht zu den Proleten, nicht zu den Versagern, nicht zu den Erfolgreichen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja verdammt nochmal, das geht doch 90% der Menschen so. Also hat das jetzt wirklich etwas mit der Geschichte, mit Ihrem sozialen Hintergrund zu tun?
Mit dem sozialen Hintergrund auf alle Fälle. Also ich würde sagen, es ist auch ein typisches Aufsteigerthema, natürlich auch. Ne? Ich meine, klar, Sie können sich als Person auf der Identitätssuche, sind die Themen heute so viel zahlreich, dass sich irgendwie jeder unpassend fühlen kann. Aber ich glaube, wenn man so sehen kann an Netzwerken wie auch Arbeiterkind, das ist ja auch eine ganz große Initiative, die sich an die erste Generation der Studierenden in Familien wendet. Die haben so gleiche Themen. Und man kann sich eigentlich nur vorstellen, wenn man aus Familien kommt, wo auch man noch nicht mal Arbeiterkind ist, dass man da nochmal, also zumindest die gleichen Themen mitbringt und vielleicht nochmal ein, zwei Themen mehr.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen angedeutet, dass Elternhaus war jetzt keins, was so wirklich den Klischees entspricht, die man sagt, ah, Hartz-IV-Empfänger, das sind irgendwelche faulen Typen, die keine Lust haben, Leistung zu bringen, gewaltbereite junge Männer, tapfere, alleinerziehende Mütter, so beschreiben sie es auch im Buch, oder eben Flaschensammler. Das trifft ja alles auf ihre Eltern nicht zu, schon allein deshalb nicht, weil sie ihnen so einen Namen gegeben haben, wie sie es getan haben.
Ja, Klischees und Stereotypen gibt es ja da viele. Man denkt sofort an RTL. Ne? Was mir ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, ist, Hartz IV ist meistens der kleinste gemeinsame Nenner, den Menschen gemeinsam haben, die auf Transferleistungen angewiesen sind. Und das ist, das wird ganz oft vergessen. Und es gibt da ganz viele Varianten und ganz viele Familien. Und ich würde sogar sagen, meine Familie ist so eine Art Durchschnittsfamilie im Alt-II-Bezug. Es gibt nämlich ganz viele, die Berufserfahrung haben, die vielleicht auch aus guten Familien kommen. Es gibt Familien mit Migrationshintergrund, mit einer großen Bildungsmotivation. Und es gibt natürlich auch Familien, in denen Themen wie Fürsorge für die Kinder oder Gewalt, Alkohol, Drogen, chronische Krankheiten, ganz große Themen spielen. Es ist alles viel zu kurz gegriffen, wenn man das mit Hartz IV verbindet und reduziert.
Ihre Eltern haben Abitur gemacht. Sie waren nach dem, was Sie sagen, was man lesen kann in Ihrem Buch, interessiert. Sie kannten den Wert von Bildung. Sie waren klug. Sie haben sich auch Mühe gegeben, ihren Platz irgendwie in dieser unserer nicht immer ganz einfachen Gesellschaft zu finden und sind trotzdem gescheitert. Warum?
Ja, wenn die Frage so einfach zu beantworten wäre, dann hätte ich schon den Friedensnobelpreis gewonnen wahrscheinlich. Man wünscht sich immer, da gibt es so eine Schraube und eine Frage, die man beantworten kann und dann ist alles gut. Es ist oft so in Biografien, dass Menschen schon natürlich ganz viel Themen mitbringen. Da spielt die Familie eine Rolle und natürlich ist es zu einfach zu sagen, ja, der hatte eine schwierige Kindheit und deswegen klappt es jetzt nicht. Mein Papa hat eine Ausbildung gemacht, hat Abitur gemacht, kam eigentlich aus der DDR. Da gibt es so ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum dann jemand in einem Arbeitsmarkt zu einer bestimmten Zeit seinen Platz nicht findet. Meine Mutter hatte kein Abitur, hat eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, konnte den Beruf aber nicht ausüben, wollte dann auf dem zweiten Bildungsweg, das war damals ja noch, sage ich mal, noch eine andere Zeit als heute, Ende der 70er, da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Teilzeitausbildung war, glaube ich, auch noch kein so großes Thema. Dann war sie in Berlin, war dann plötzlich alleinerziehend mit einem kleinen Kind, ein Jahr, zwei Jahre. Meine Eltern haben sich schnell getrennt und konnte natürlich in Beruf Pflege, Krankenschwester als Alleinerziehende komplett ohne Netzwerk, ohne Familie, die waren alle woanders, auch ganz schwer wieder einsteigen. Und dann fängt so die Dynamik an. Das Thema haben wir ja heute immer noch in der Pflege und Teilzeit.
Nun ist es ja so, dass Sie praktisch als Kind von Kleinstkindalter an immer wieder auch Zeugen waren von Niederlagen Ihrer Mutter vor allen Dingen, vielleicht auch vom Vater aus der Ferne eher, Erniedrigungen, Demütigungen. Also so richtig als Respektperson oder auch als Vorbilder, was ja Eltern eigentlich für ihre Kinder sein sollten, konnten ihre Eltern nicht wirken.
Das kommt jetzt auch ganz drauf an, welchen Bereich Sie meinen. Wenn es natürlich um moralische Vorbilder geht, um Menschlichkeit, um Offenheit, auch um interkulturelle Offenheit und um Wissensdurst, da ist meine Mutter ein ganz, ganz großes Vorbild, auch an Großzügigkeit. Sie ist auch immer diejenige, die immer noch einen Euro in die Kaffeebecher auf der Fußgängerzone wirft und irgendwelche Spendenprojekte unterstützt. Da hat sie immer ein paar Euro für. Das ist, bewundere ich ganz, ganz groß. Wenn Sie natürlich sagen, was jetzt Lebensplanung und Berufseinstieg und einfach so die ersten Schritte und wie behaupte ich mich auch und wann habe ich auch das Recht auf ein gutes Selbstbewusstsein? Da konnten meine Eltern mir dann natürlich nicht mehr viel bieten. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, ein typisches Alleinerziehenden-Thema. Wenn Sie eine Mutter sind mit einer Tochter in der Pubertät und nur eine, dann haben beide es schwer. Da ist die Sache mit dem Respekt dann sowieso, glaube ich, eine ganz schwierige Verhandlung.
Mein Leben in meiner Hartz-IV-Familie, das ist der Untertitel Ihres Buches, das Sie geschrieben haben. Frau Zimmer, wir haben eben schon kurz angesprochen den Wert von Bildung, den ihr Ihre Eltern vermittelt haben, trotz der Probleme und Schwierigkeiten, die Sie selber hatten, aus Ihrem Bildungswillen oder auch der Bildung, die Sie hatten, ein wirkliches Leben zu formen ohne Unterstützung. Wie hat sich das dann vermittelt für Sie, diese Bildung und der Wert davon?
Wie meinen Sie jetzt vermittelt?
Wie haben Ihre Eltern Ihnen dieses mit auf den Weg gegeben, dass Bildung etwas ungeheuer Wichtiges ist?
Meine Mutter, unser Bücherregal, da standen all die großen Kafka, Dostojewski, was auch immer so an Weltliteratur, was man da so im Kanon hat, steht eigentlich im Bücherregal meiner Mutter, auch an Opern, Verdi, so die Klassiker darunter. Klassische Musik sind zwei ganz große Hobbys meiner Mutter. Die habe ich dann natürlich auch gelesen, wenn es die gab. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das mit 13 Schuld und Sühne verstanden habe, aber gelesen habe ich es auf jeden Fall. Literatur war immer für mich auch ein, also hatte schon immer was Anziehendes, zu reflektieren, sich Gedanken zu machen. Und Literatur ist natürlich auch einfach für mich eine Möglichkeit gewesen, die Dinge, die ich nicht reisen konnte oder erfahren konnte. In Literatur kann man in andere Epochen schlüpfen, man kann an andere Orte schlüpfen. Also ich habe ganz viele Situationen, Orte und Dinge erlebt in der Literatur, die ich so in meinem normalen Leben halt dann erst viel, viel später nachholen konnte.
Was es in Ihrem Leben nicht gab, war Geld. Fürs Notwendigste hat es gereicht, manchmal auch für Dinge, die ein bisschen über das Allernotwendigste hinausgingen. Ihre Mutter hat dafür gesorgt, dass Sie Musikunterricht bekamen, Sie waren beim Ballettunterricht. Aber wofür hat es denn nicht gereicht?
Sagen wir so, also gereicht natürlich, die Ressourcen waren knapp. Sie können sich das, ich mache mal das Beispiel, kann man sich vielleicht gut vorstellen. Ja, Schuhe sind relativ teuer heutzutage, vor allem gute Schuhe. Und wenn Sie dann eigentlich ein paar neue Sommerschuhe brauchen und ein paar Turnschuhe und ein paar Winterschuhe und Sie haben aber Geld für eins, dann versuchen Sie, das Paar Schuhe zu finden, was alles abdecken kann und Sie merken schon, das ist unmöglich. Und dann müssen Sie einfach Kompromisse machen. Und alleine dieses Abwägen, ist es jetzt das oder das? Wie kann ich am meisten Bedürfnisse mit der Ressource decken, die ich habe? Das kann auf den Alltag unglaublich anstrengend werden. Und es ist natürlich was bei uns zu Hause vor allem meine Mutter gemanagt hat und zugesehen hat, dass ich glaube, wie die meisten Mütter das machen, dass das Kind so wenig von dem Kampf eigentlich mitkriegt und sich die Mütter dann eigentlich in der Regel sehr viel reduzieren und zurücknehmen.
Nein, das hat sie wahrscheinlich geprägt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ist es eher ein Defizit, was Sie dadurch empfinden? Oder ist es nicht auch eine Stärke, dass man eben sich nicht in den Konsumrausch schmeißt und dann fünf Paar Schuhe kauft, sondern sich sehr genau überlegt, was man wie, wo wirklich braucht?
Na, ich kann die Frage so an Sie zurückstellen. Wenn ich mit 13, 14 oder 15 mit meinen Freunden nach der Jugendgruppe am Dönerstand stehe und alle können sich einen Döner kaufen und eine Vanillemilch, was damals in war, und sie haben wahnsinnig Appetit auf den Döner, aber haben das Geld nicht und können dann davon profitieren, dass sie mitriechen können oder sie jemand mal abbeißen.
Ja gut, das ist keine Bereicherung.
Ist das dann eine Bereicherung oder
wohl
eine
kaum.
Stärke?
Aber ja? Wie hat sich das ausgewirkt über diese Erfahrung hinaus, dass man teilweise vielleicht auch ein bisschen isoliert war, kann ich mir vorstellen, weil man eben vieles nicht mitmachen konnte. Aber ist das etwas, was über diese konkrete Erfahrung am Dönerstand hinaus mit in Ihr Leben reingegangen ist, vielleicht als Angst oder als, ja, mangelndes Vertrauen in die Zukunft oder so?
Was sicherlich da ist, ist, dass sie einfach ganz arg auf sich selber achten müssen und dass sie ganz gut auf ihre Ressourcen gucken müssen und ständig, alles sehr große Auswirkungen haben kann. Ne? Jede falsche Entscheidung, auf der ist ein wahnsinniger Druck, ob es jetzt eine Berufsentscheidung ist oder eine Entscheidung für ein Praktikum, wo sie eigentlich nicht genug verdienen und überlegen, wie kriegen sie das hin. Es wird sehr schwer, Dinge dann mit Leichtigkeit zu genießen, auszuprobieren, weil sie eigentlich immer am irgendwas nachkalkulieren sind. Und natürlich sagen alle, sie haben wenig Geld, auch im Studium. Aber sie wissen dann, sie sind immer derjenige, der darauf angewiesen ist, einen Untermietvertrag zu jemandem zu kriegen, wo die Eltern halt mit im Vertrag stehen und gewisse Wege freimachen können. Und man ist schnell in Abhängigkeiten und muss halt sehr, sehr gut immer kalkulieren.
Aber wenn Sie sagen, dass es da so gewisse Ängste zu überwinden gab, wie haben Sie es dann geschafft, ganz normale Ängste, die jeder hätte, zu überwinden und einen Schritt zu machen, wie Sie ihn getan haben, ins Ausland zu gehen? Sie haben in Schweden Abitur gemacht. Das ist ja eine ungeheure Hürde. Und da geht jemand her, der schon aufgrund seiner Biografie mehr Ängste vielleicht hat als jeder andere und macht diesen Schritt. Wer oder was hat Ihnen dazu die Kraft gegeben?
Sie brauchen eine große Frustrationstoleranz. Ich hatte einen sehr, sehr großen Hunger nach Erfahrungen sammeln, nach Erfahrungen machen und auch eine sehr, sehr große Bereitschaft, also auch den Willen, mich weiterzuentwickeln. Und da müssen sie sich einfach auch viel Kritik aussetzen, ne? Und wie gesagt, auch in Schweden leben zu können, das sind so Sachen, ich konnte dann bei einer Familie unterkommen. Das war eine ganz, ganz tolle Chance. Aber ich wusste natürlich auch, ich kann das nie zurückzahlen. Also ich bin immer in so einer emotionalen Schuld. Und auch Reisen, die ich gemacht habe, mit ganz, ganz wenig Geld, versucht, wohin zu gehen, bin hungrig durch Oslo gegangen. Aber die Erfahrung war mir wichtig. Und das ist eine Grundeinstellung, die ich mitgenommen habe, dass ich mich, man sagt das so, ne, ins kalte Wasser springen, sich Dinge aussetzen. Ich glaube, das mache ich intuitiv immer, weil für mich die ideellen Werte da auch sehr, sehr hoch sind, bestimmte Erfahrungen zu machen, das zu erfühlen, das selber zu erleben. Das kostet aber. Das kostet sehr viel Kraft. Man muss sehr viele negative Gefühle auch aushalten und weiß ja auch noch nicht immer, dass man am Ziel ankommt und dass es gelingen wird. Also so eine Risikobereitschaft vielleicht.
Wie oft haben Sie in Ihrem Leben gehört, na guck doch mal, das geht doch. Man kann aus schwierigen, einfachen sozialen Verhältnissen kommen und kann den Aufstieg. Man kann studieren, man kann im Ausland leben, man kann sich für Bildung interessieren, man kann Sprachen lernen. Geht doch.
Habe ich ehrlich gesagt nie gehört. Die Einzige, die mit mir, oder wo das klar war, ist halt meine Mutter, die immer davon ausgegangen ist, du kannst alles im Leben machen, was du willst. Meine Mutter hat nie irgendwie darüber gesprochen, dass es da Grenzen gibt. Und das ist in gewisser Weise vielleicht eine gewisse Naivität, aber auf der anderen Seite auch ein ganz großer Reichtum. Ich habe dann natürlich gemerkt, dass manche Dinge doch gar nicht so einfach sind und irgendwie, ja, manches irgendwie für andere anders oder leichter ist. Gut, es ist immer so, kommt immer drauf an, mit wem man sich vergleicht. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich das nirgendwo irgendwo gehört. Ich habe das einfach irgendwie gemacht und war dann halt in der Situation, dann war das eigentlich kein Thema. Ich habe aber Erfahrungen gemacht, wie die mir viel bedeuten, zum Beispiel in der Schule. Da gibt es manchmal Lehrer, die aufmerksam sind, die haben mit mir auch nicht drüber gesprochen, aber die haben schon gesehen, dass bei uns ja Knappheit herrscht und es gab mal eine Lehrerin, die hat uns zu Ostern so ein kleines grünes Kästchen mit einem 50-Mark-Schein war das damals noch und ein Rocher. Und Rocher war ja so, hatten wir nie zu Hause. Und dieses Geld. Und ich habe damals gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber es ist mir sehr nachgegangen, dieses kleinen Momente, wo Menschen dir zeigen, ich sehe dich und ich glaube an dich. Und das sind Momente, die man dann so mitnimmt und die einen ja, manchmal auch unterbewusst dann immer mal wieder so ein bisschen weiter, an die man sich erinnert, wenn man das mal braucht.
Wir haben eben schon kurz über Schweden geredet, wo Sie 3 Jahre gelebt haben, Abitur gemacht haben. War das eigentlich, diesen Schritt zu machen, der ein großer ist, gerade auch in einem relativ frühen Alter für jeden? War das bei Ihnen eher ein Schritt hin zu neuen Ufern oder ein Schritt weg von dem, was Sie gelebt haben bis dahin?
Beides, also vor allem wollte ich raus. Ich war 17, ich habe schon angedeutet, alleinerziehende Mutter mit recht dickköpfiger Tochter, da hat es ordentlich gekracht zu den Zeiten. Man sucht da ja auch so ein bisschen, wo will ich hin, wo passe ich hin. Und ich hatte dann die Möglichkeit, nach Schweden zu gehen. Also habe ich mir erkämpft sozusagen. Meine Mutter war damit nicht sehr glücklich. Also sie wollte mich auch eigentlich nicht gehen lassen, aber ich habe mich da durchgesetzt und ich wollte vor allem raus aus Berlin, raus aus unserer Wohnung, rein in irgendwas anderes sehen, andere Leute sehen. Ich habe mir da überhaupt keinen Kopf gemacht und alle sagen immer, ja, hast da keine Angst gehabt, war doch ein großer Schritt. Nee, für mich überhaupt nicht. Ich bin mit so einer Euphorie losgezogen. Da hätte wahrscheinlich sonst was passieren
können.
Ohne
die Sprache zu können?
Ja, ich habe erstmal, also ich habe natürlich vorher angefangen, ich wusste das so 5 Monate vor. Ich habe dann parallel mir einen Sprachkurs aus der Bibliothek ausgeliehen und mal so ein paar Worte und Lektionen durchgearbeitet, aber alleine so als Autodidakt kommt man jetzt nicht so wahnsinnig weit. Dann war ich da, ganz viel ging erstmal auf Englisch. Es waren sehr, sehr kleine Klassen. Das war so eine Privatschule mit einer Kirchengemeinde zusammen, was Charismatisches. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nie möglich geworden. Die wollten gerne Leute aus dem Ausland da haben. Denen hat das ganz gut so ins Konzept gepasst, mich da auch zu holen. Ist ja immer ein Geben und Nehmen, ne? Und ich habe natürlich jede Chance ergriffen, die irgendwie ging. Habe dann während des Sommers natürlich angefangen zu lernen, habe parallel gelernt, hatte natürlich auch erstmal ganz schlechte Noten. Teilweise hat man mir in der Schulklasse dann nebenbei auf Englisch so ein bisschen geflüstert, aber da ich jetzt auch kein Englischmuttersprachler bin und die auch nicht, war dann halt doch das Arbeiten an der Sprache ein großer Teil meines ersten Jahres.
Sie haben gesagt, Kirche, hatten Sie da einen christlichen Bezug oder war das eher Zufall?
Nee, das war kein Zufall. Ich habe damals so eine religiöse Phase gehabt, könnte man sagen, oder war sehr begeisterter Anhänger einer Kirchengemeinde, einer charismatischen christlichen in Berlin, wo auch mein ganzes soziales Leben stattgefunden hat, wo ich auch Teil von Familien war mit mehreren Kindern oder mein Freundeskreis war da. Und in der Zeit war das auch ideell was mich sehr angesprochen hat und wo ich das Gefühl hatte, ja, auf meiner Schule, wo ich war in Berlin, wo alle natürlich über alles das nachgedacht haben, was andere Jugendliche denken, Partys, Erfahrungen sammeln, so, das war so überhaupt nicht mein Fokus. Ich wollte so dieses, ja, ich wollte da so ideell mit diesem Menschenbild, mit diesen religiösen Idealen, habe ich mich total identifiziert.
Und das, weil die ja eben auch nichts mit Geld zu tun haben,
die
was
haben
sie
nichts mit
zur
Geld
Verfügung
zu
hatten.
Ja, genau. Sind alle gleich.
Sie haben dann später studiert in Berlin, Skandinavistik. Ja. Hat wahrscheinlich was mit der Schwedenerfahrung zu tun, Publizistik und Germanistik. Und irgendwann hatten Sie tatsächlich einen Master in der Hand. Hatten Sie da das Gefühl, so, jetzt habe ich es geschafft?
Magister habe ich gemacht noch, genau.
Oh, Magister, ja, kurz bevor der Master kam.
Genau, bevor es den abgeschafft wurde. Ja, einerseits ja, natürlich, das war ein langes Ziel. Ich habe auch lange gebraucht, um fertig zu werden. Ich habe nebenbei gearbeitet. Das BAföG lief dann auch irgendwann aus. Ich war noch mal im Ausland auch und es ist halt doch alles immer knapp. Also ohne Arbeiten ging es nicht. Und ich habe ja auch mich inhaltlich dann im Zweifelsfall für das entschieden, was mich interessiert hat. Das war nicht immer das, was auf dem Stundenplan, im Studienplan stand. Und ich war dann zum Abschluss meines Studiums, ja, ich bin so ein bisschen hingekrochen. Ich habe es geschafft, aber ich musste mich voll finanzieren zu der Zeit in den Abschlussprüfungen. Habe nachts gearbeitet im Kino, habe gekellnert auch und habe mich dann mit jeder Sekunde hingesetzt, um zu lernen, und habe mich schon ganz schön ausgelaugt gefühlt und bin dann so wirklich noch über die Ziellinie gekrochen, weil aufgeben, das ging jetzt gar nicht mehr.
Nach der Ziellinie in ein Loch gefallen?
So ein bisschen vielleicht. Danach war ich erstmal wirklich außer Puste und habe halt gejobbt. Ich habe erstmal weiter gejobbt. Gedacht, so, jetzt musst du gucken, Stück für Stück, was machst du jetzt?
Und was haben Sie dann gemacht?
Ich habe dann diverse Praktika gemacht. Also ich habe weiter gekellnert in Restaurants, in so einem kleinen Café in Berlin-Charlottenburg.
Okay, aber nichts mit Skandinavistik oder Publizistik oder Germanistik.
Naja, sprechen tun sie jeden Tag. Verschiedene Leute kommen auch vorbei. Ich habe Praktika gemacht in Redaktionen, dann in einem Online-Magazin hat sich was ergeben. In Berlin, Aviva, gibt es auch immer noch so ein Frauenmagazin. Ich habe dann in Potsdam bei einer Tageszeitung als freie Mitarbeiterin mitgearbeitet und war dann einmal als Praktikantin bei Gruner und Jahr und dann eben beim Zeitmagazin als Hospitantin. Und habe dann nochmal 2011 diesen einen Jahrgang an der Journalistenschule in Reutlingen gemacht.
Sie haben, Frau Zimmer, eben gesagt, Sie wären gerne Journalistin geworden, haben in dem Bereich auch gejobbt, haben nochmal eine Ausbildung gemacht. Aber Sie sind nicht Journalistin geworden, oder? Das ist nicht der Beruf, in dem Sie heute arbeiten.
Nee, das ist nicht der Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene. Und ich weiß noch nicht, ob das stimmt, dass ich immer Journalistin werden wollte. Ich wollte eigentlich gern mit Schreiben Geld verdienen.
Aber Sie haben eine Reporterausbildung gemacht. Das ist gemeinhin der Weg, um Journalistin zu werden, nein?
Naja, also Journalismus war halt das, was ich, soweit ich dann gekommen war, womit man mit Schreiben Geld verdienen kann. Also Bestseller-Autor ist ja jetzt nichts, was man so jetzt planen kann. Von daher dachte ich, probierst du das halt mal aus. Und dann habe ich, wie gesagt, als Freie im Kulturbereich ein bisschen mitgearbeitet und war dann so an dem Punkt, na, so finanziell, wie geht's jetzt weiter? Fehlen mir doch noch so die Grundfähigkeiten oder Erfahrung oder ist das für mich das Richtige? Und dann gab es eben diesen einjährigen Jahrgang, diese Freie Journalistenschule in Reutlingen. Da dachte ich, jetzt okay, probierst du das mal aus und guckst mal, was sich in der Zeit ergibt.
Sie arbeiten heute in einem Jobcenter in Reutlingen. Haben Sie Sicherheit vor Zufriedenheit gewählt?
Würde ich so nicht sagen. Ich habe was Pragmatisches gewählt. Ich habe was gewählt, wo ich... ja, natürlich. Also die Themen, ich brauchte eine Wohnung, ich brauchte Geld, ich musste gucken, wie kann ich mir das organisieren, sind natürlich Faktoren, die da mitgespielt haben. Aber es hat ja auch was zu tun mit, welche Erfahrungen habe ich gesammelt, welche Fähigkeiten habe ich und wo kann ich die einbringen und damit Geld verdienen. Und ich wollte in Reutlingen bleiben zu dem Zeitpunkt da hat sich diese Möglichkeit ergeben, dachte ich, dann mache ich das eben.
Na, ich frage deshalb, weil Sie hatten ja Jobs als Journalistin, Sie haben geschrieben, aber es war halt keine Festanstellung. Mittlerweile sind Sie im Jobcenter in Reutlingen fest angestellt, also keinerlei Sicherheit.
Ich habe, als ich die Journalistenschule begonnen habe, eigentlich mit fast null angefangen. Also ich hatte so mein letztes Honorar aus der Hospitation vom Zeitmagazin noch. Ich hatte einen Kellnerjob, wie gesagt, immer noch. Und ich habe in Reutlingen auch als erstes mir noch einen Job gesucht. Und ich habe natürlich in der Journalistenschule so einige Erfahrungen gesammelt. Ich habe, und man bringt mal irgendwas Kleines wo unter. Und wie sagen, ich war jetzt nicht an der Redaktion fest angedockt, habe aber jetzt auch nicht jetzt regelmäßig meine Aufträge gehabt und habe ja dann auch das Angebot bekommen, dieses Buch zu schreiben, während ich dort noch zur Schule gegangen bin. Und dann hat sich mein Fokus eigentlich auch eher so auf dieses Buch verschoben.
Aber irgendwie finde ich es schon eine Ironie des Schicksals nachgerade, dass Sie jetzt mittlerweile fest angestellt sind in einem Jobcenter. Sie schreiben in dem Buch, was Sie eben auch nochmal erwähnt haben, ich wollte auf keinen Fall zum Jobcenter gehen. Hat natürlich damit zu tun, dass Ihre Eltern als Langzeitarbeitslose da immer wieder hingehen mussten. Und Sie sind jetzt sozusagen auf der anderen Seite des Schreibtisch. Aber ein bisschen verrückt finde ich schon.
Ja, kann man so sehen, ja. Ja, klar.
Bringen Sie denn irgendwas mit in diesen Beruf, wo Sie vielleicht den Menschen, den Klienten, den Kunden, wie man heute sagt, auch besser helfen können als andere, weil es diese Erfahrung im Hintergrund gibt?
Müsste ich Sie jetzt fragen, bringen Sie als Journalistin was mit? Hat das irgendwas mit Ihrem Familienhintergrund zu tun? Ich glaube, man muss sich da nichts vormachen. Also man ist ja in dem Beruf in einer professionellen Rolle und oder in der sozialen Beratung. Und die Beratung im Jobcenter ist natürlich eine, die, würde ich sagen, recht anspruchsvoll ist, weil Sie sind eigentlich da mit dem Auftrag, mit Menschen über Arbeit zu sprechen. Wie kommt man wieder am schnellsten in den Arbeitsmarkt? Aber in der Realität sieht es dann so aus, Sie sprechen über Lebenskonzepte. Also Sie sprechen über Themen oder berühren Themen, die andere in der Therapie, im Coaching, in sonstigen Beratungssettings besprechen, wo die Leute ja freiwillig hinkommen und zu mir in die Beratung müssen die kommen. Und sie müssen all diese Themen irgendwie jonglieren. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung, glaube ich, für jeden.
Naja, sie müssen helfen und sie müssen verwalten und sie müssen auch kontrollieren. Und haben Sie da nicht manchmal, wenn Ihnen da jemand gegenüber sitzt, Ihren Vater oder Ihre Mutter vor Augen oder vor Ohren und denken, ja, vielleicht hätte man denen damals auch, wenn man anders rangegangen wäre, helfen können, einen Weg in die Arbeitswelt zu finden. Und da möchte ich das aber jetzt mit meinem Gegenüber, wenn ich jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches stehe, gerne machen?
Also ich habe schon mal ab und zu das Gefühl gehabt, so wäre vielleicht, wie wäre mein Vater in der Beratung gewesen zum Beispiel oder was hätte ich jetzt gemacht? Und dann war ich immer eigentlich froh, dass ich die nicht beraten musste, weil ich gedacht habe, boah, das wäre doch auch eine Herausforderung gewesen, da zu finden, was mache ich denn da jetzt? Welche Möglichkeiten haben sie? Und natürlich, wie gesagt, sie wollen da immer an die Lebenskonzepte der Menschen ran. Und das zu verhandeln, das wird immer eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Da ist nicht immer jeder ihrer Meinung.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit dieser Arbeit jetzt irgendwie angekommen sind? Sie sind jetzt Ende 30, werden demnächst 40. Ist das sozusagen Ihr Zielhafen oder ist es ein Parkhafen beruflicher Art?
Ich habe keine Zielhafen. Ich bin immer auf der Suche nach Entwicklung. Ich suche mir immer Sachen, wo ich mich herausfordere, wo ich manchmal auch an meine Grenzen komme und wo ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist jetzt so eine Sache, wo ich angekommen bin, wo natürlich auch zum ersten Mal in meinem Leben so eine gewisse Ruhe einkehrt. Ich muss mir nicht um morgen Sorgen machen. Ich muss mir nicht mehr darum Gedanken machen, dieses Minus, was ich da immer noch mitschleppe, aufzuarbeiten, sondern ich kann mich so ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, also meine Existenz ist erstmal gesichert. Und was will ich denn noch? Ich kann auf einmal Herausforderungen in die Zukunft legen und mir Ziele setzen, sei das jetzt beruflich oder was ich privat nebenbei mache. Ich mache privat Projekte, ich bin in sozialen Projekten mit dabei, manchmal so Kleinkunstsachen, alles nichts Großes, aber Dinge, die mir persönlich wichtig sind und wo für mich auch immer so ein bisschen das Motto steht, ich möchte gern was zurückgeben. Ich habe viel von Menschen bekommen, die mich in meinem Leben unterstützt haben und ich möchte in kleinen, sei es in Ermutigung, sei es in Projekten, sei es in Texten, sei es in Motivation zusprechen oder sei es auch mal durch finanzielle Mittel in dem, was ich mache, immer gern auch was zurückgeben können.
Zum Schluss unseres Gesprächs und Dine Zimmer bleiben ein Haufen Fragen offen, aber eine kann ich noch anbringen, die ich gern beantwortet haben möchte. Ich weiß nicht, ob Sie selbst Kinder haben wollen, aber wenn Sie welche haben oder hätten, was würden Sie definitiv anders machen wollen als Ihre Eltern in der Erziehung von Ihnen?
Ich würde gar nicht so unbedingt viel anders machen wollen, aber ich würde denen natürlich gerne ein anderes Grundsetting, ein anderes Urgefühl mitgeben können. Also ich stand schon mal vor der Entscheidung, Kinder zu bekommen, habe mich dann aber dagegen entschieden, auch weil ich das Gefühl hatte, ich habe selber zu viel Unsicherheiten, dieses Gefühl, so sich ohnmächtig zu fühlen, ausgeliefert zu fühlen, nicht genug Gestaltungsfreiraum zu haben oder nicht nehmen zu können, sich nicht stark genug zu fühlen. Dieses Gefühl der Schwachheit will ich nicht weitergeben. Also es ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Dieses Gefühl des Selbstvertrauens, dass man Dinge ausprobieren kann, dass man Fehler machen kann und dass man ganz selbstbewusst durch die Welt geht, das wäre natürlich mein größter Wunsch, dass ich das meinen Kindern mitgeben kann. Und natürlich aber auch eine ganz große Offenheit. Und das ist was ich absolut weitergeben würde, was meine Mutter mir mitgegeben hat. Eine absolute, nicht so Kategorien und Kasten, womit man Leute beurteilt, jetzt nach Hautfarbe oder nach Geschlecht oder welchen Lebensstil man leben will, sondern diese absolute Offenheit für den Menschen zu sehen, wie der gerade ist, wie der sich präsentieren will. Und das finde ich eine Riesenstärke. Das wäre was ich absolut meinen Kindern auch gerne beibringen möchte, so durch die Welt zu gehen. Aber natürlich auch ein sehr viel größeres Gefühl von nicht unbedingt jetzt nur die große materielle Sicherheit, dass man nicht, es ist gut zu kennen, dass man mit wenig klarkommen kann, wenn man muss. Aber im Selbstbewusstsein so eine Sicherheit, sich was zuzutrauen.
Und Dine Zimmer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke.